Es war einmal Neugier und Chaos. Das sind Roman Binder, Film- und TV-Schauspieler, und Dieter Hörmann, Sänger, Komponist und Bandleader von Ilvi. Sie besprechen die neuesten und ältesten Themen der Menschheit und blicken mit Neugier auf das Chaos unserer Welt.
Ist das nicht ein bisschen dystopisch?
Ja, servus Didi.
Servus. Grüß dich.
Ich glaube, man erkennt heute relativ schnell, um was es gehen wird.
Ich glaube auch, wir haben sonst sehr schnell ins Thema reingehüpft, oder?
Und man erkennt auch sehr schnell, wie du zum Bundesheer stehst oder wie du zum Bundesheer einmal gestanden bist, weil das ist ja schon ein etwas älteres Ding, oder?
Ja, dieses Werk, würde ich schon fast sagen, ist mittlerweile schon 10 Jahre her, und ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich dieses Video damals geschnitten habe und mich durch sehr, sehr viele Bundesheer- und Soldier-Videos gekämpft habe. Und ich glaube, in 48 oder 50 Stunden ohne Schlaf und ohne irgendwas einfach durchgeackert, um dieses Video zu machen. Und danach war ich eingeladen zu einem Spieleabend und ich weiß, es war mein Hirn, also ich war so fertig, ich war einfach hin und tot und ganze Zeit nur diese Schießerei und dieses Bum, Bum, Bum und boah. Also da war ich richtig, richtig brain dead. Ich glaube, dann habe ich meinen ganzen Tag dann auch nur geschlafen.
Ich habe nur ein Bildmaterial, das du ja natürlich nur zitiert hast, erkannt. Also ich glaube, ich habe es erkannt. Es war Monty Python, oder?
Ja, Sinn des Lebens. Natürlich, ja. Ganz klassisch.
Sehr schön, ja.
Genau. Ja, das hast du richtig erkannt, genau. Und sonst war es eben ganz wild und frech zusammengefladert aus dem Untiefen des Internets. Und da habe ich damals sehr viele lustige Videos über das Bundesheer gefunden.
Ah ja. Ja, es gibt einen neuen Film, den möchte ich mir eigentlich anschauen. Hast du den gesehen?
Über das Bundesheer?
Ja, über den, der Typ, der angeblich, also so war die Mehr, mit der Panzerfaust die Kuh abgeschossen hat beim Bundesheer. Der Eismeier.
Ah, der Eismeier. Den Film habe ich im Kino gesehen und kann ihn jedem empfehlen, diesen Film. Der ist nicht nur ganz toll gemacht, sondern die Geschichte ist sehr, sehr schön erzählt und schauspielerisch ganz toll. Also das ist wirklich, wirklich ein toller Film. Kann man sehr empfehlen. Eismeier.
Muss ich mal anschauen.
Unbedingt. Hat er ganz, ganz viele Preise abgeräumt. Ja, wie gesagt, schaut euch unbedingt den Eismeier an, diesen Film. Der ist ganz toll. Das ist ein ganz ein großartiger Film und der Regisseur, der David Wagner, hat da wirklich ganz, ganz große Arbeit geleistet. Also Hut ab, Name David, das hast du wirklich cool gemacht.
Cool, möchte ich mal anschauen. Cool, cool, cool. Du hast noch ein paar Sachen drin vom letzten Mal.
Ja, es tut mir leid, aber ich muss, bevor wir ganz offiziell ins Thema reinhüpfen, muss ich leider noch einen ganz einen kurzen Nachtrag bringen. Wir haben letztens darüber diskutiert, über die Hundegackis in Wien, und wir waren uns nicht genau sicher, wie viel das jetzt mittlerweile kostet. Und ich hab das kleine Schildchen gesehen, also die gibt's noch. Ich habe sie entdeckt und da steht mittlerweile drauf 50 Euro, also nichts mehr mit 36. Auch da hat die Inflation zugebissen, um nicht geschissen zu sagen.
Das ist nicht liegen geblieben, der Preis. Na, komisch. Passt nicht.
Das ist der erste Nachtrag.
Bildungsauftrag wieder, ja.
Ja, Bildungsauftrag, damit es nicht hast, weil das ist dem Roman immer ganz wichtig. Mir ist das eigentlich wurscht, aber Roman ist immer wichtig, dass wir hier keinen Quatsch erzählen.
Aber ich habe die These, dass es vielleicht jetzt schon zu teuer ist, dass die Leute drauf scheißen, im buchstäblichen Sinne. Weil wir haben letztens gezählt von einer 10 Minuten Walk und wie viel Hundescheiße wir am Weg finden und das waren so 10, glaube ich, ungefähr.
Ja.
10 Hundstrümmer.
Es ist gefühlt im Moment wirklich gerade arg. Also ich kann nicht sagen, vielleicht geht deine krude Theorie, die du aufgestellt hast, doch irgendwie auf. Ich weiß es nicht.
Ich habe mir auch gedacht, noch ein Wortspiel, After Winter für die Englisch sprechenden, ein schönes Wortspiel.
Sehr schön.
Ist es vielleicht auch immer schlechter und schlimmer. Und mir kam ja dieser Winter besonders lang vor, obwohl er recht milde war, bilde ich mir ein.
Mhm. Ja.
Ja, und vielleicht liegen dann deswegen wieder mehr Hundstrümmel, weil im Winter möchte es keiner aufheben, wenn sich das Ganze mit Schnee verbindet, obwohl es müsste dann eigentlich leichter aufzuheben sein. Ich weiß nicht.
Es hängt an jeder zweiten Kreuzung, hängen diese Gacki-Sackerl.
Ich dachte noch ganz ein Wortspiel.
Ehrlich.
Es hängt an jedem.
Nein, hängt an.
Ich denke jetzt an Pudel, wenn du an Hängen und Hunde Gacki. Ja, okay. Ja, aber da hat
deswegen,
noch was
ich verstehe es einfach nicht. Aber ich habe noch was aufgeschrieben. Ja, das zweite ist, du hast das letzte Mal eine ganz eine wilde Geschichte erzählt und dann bin ich drauf gekommen, ich habe beim entscheidenden Punkt bin ich nicht reingekrätscht. Du hast erzählt, die Geschichte mit den tschetschenischen Burschen im Bus und dass ein anderer Tschetschen, ein älterer Mann dann mit dir ausgestiegen ist und die anderen, die Jungen, die Aggressiven, sind im Bus geblieben. Und das, was du erzählt hast, ist, dass der quasi ausgestiegen ist, um sie mit denen jetzt zu fetzen mit dir. Aber da sie im Bus geblieben sind, ist es ja zu dieser Fetzerei nicht gekommen. Das heißt, die Aggressoren sind ja im Bus gewesen. Und dann hast du gesagt, das Arge war, dass der mit seiner Frau und seinem Kind da unterwegs war. Und die hat er einfach
ab,
im Bus lassen mit diesen aggressiven Kindern. Also was war das für ein Typ, der einfach sagt, ja, dem fremden Mann, den Höfe, aber mein Freund, mein Kind, die lasse ich mit den aggressiven Burschen einfach im Bus weiterfahren. Was?
Nein, also ich muss mir das dann auch nochmal anhören, aber ich bilde mir ein, ich habe schon irgendwie, vielleicht habe ich es nicht genau genug gesagt, die Frau mit dem Kinderwagen ist mit ihm ausgestiegen. Dann hat er der Frau gesagt, bitte fahr doch mit dem Kind nach Hause. Ich bleibe bei diesem jungen Herrn. Damals war ich noch ein junger Herr und vermöbel jetzt diese drei tschetschenischen Jugendlichen. Das ist die eigentliche Geschichte.
Du bist in den letzten 3 Jahren so schnell gealtert, oder wie?
Ja, scheinbar, ich weiß nicht. Also, ich empfinde mich ja nicht als alt. auch wenn die,
ja, das finde ich gut.
Ansteht,
aber ja. Okay, jetzt bin ich beruhigt, weil ich hab so ein arges Bild gehabt, da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Ich meine, der stellt den da hin wie den Overretter der Nation und dann lässt er seine Frau und sein Kind einfach mit den Trotteln im Bus. Okay, sie ist mit ausgestiegen. Ja, Missing ja. Link ja, geschlossen. Ja. Vielen Dank.
Freut mich, dass ich schlaflose Nächte okay. dir jetzt wieder ja. Ja. entreißen kann.
Ja, jetzt kann ich besser schlafen. Na wunderbar, dann können wir ja eigentlich zu unserem Thema hüpfen, oder?
Ja, ich wollte ja vorher fragen, aber bevor du eingeschoben hast, die Sachen aus dem letzten Podcast, ist es denn immer noch so, dass du so zur Bundeswehr stehst wie in diesem schönen Anfangssong?
Also damals, das war im allerersten Musikkabarettprogramm von zwei Volltrotteln, haben wir ein recht breites Zeitfenster gehabt für das Thema Bundesheer, weil das war auch zu der Zeit, wo es 2013, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, diese Volksbefragung gegeben hat, die der Michael Häupl da ein bisschen initiiert hat und ins Leben gerufen hat, wo es ums Bundesheer gegangen ist. Und bezugnehmend darauf haben wir uns damals mit dem Thema recht intensiv beschäftigt und ja, klar, vieles natürlich überhöht formuliert, aber ich bin schon immer noch der Meinung, dass es das Bundesheer so in der Form, in der wir es jetzt haben, eigentlich nicht bräuchte. Also ja, würde ich schon so unterschreiben.
In der Form, wie es jetzt ist, ist ja schon mal interessant.
Ja.
Ja,
aber vielleicht kommen wir später noch ja, im Detail dazu, zu dieser Frage, wenn es recht ist.
Ja, natürlich. Du hast ja dieses Mal dieses wunderbare Thema eingebracht, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal plaudern.
Also ich muss ganz kurz korrigieren, weil eingebracht hast das letzte Mal du. Du hast irgendwas vom Bundesheer erzählt, dann haben wir gesagt, ich glaube, wir müssen kurz aufklären und uns outen. Also, weil ist ja lustig, dass ich jetzt quasi das Konzept zum Bundesheer geschrieben habe und über das Bundesheer so gern rede und schwadroniere, wo ich ja gar nicht beim Bundesheer war. Und der Roman war schon beim Bundesheer und deswegen finde ich es spannend, da Geschichten zu erfahren und zu hören.
Das ist genau der normale psychologische Weg. Man möchte sich mit den Dingen auseinandersetzen, die man selbst nicht erlebt hat.
Also, pass auf, wir fangen einmal so an. Ich erzähle euch einmal ein bisschen was über den Wehrdienst, ja, wie das in Österreich so ist. Weil wir wissen ja, dass wir auch international sehr viele Zuhörerinnen haben, ja, vor allem in Finnland, Norwegen, Malta, Australien, Deutschland und der Schweiz.
Auch aus den USA.
Auch aus den USA. Und die wissen ja nicht, wie es bei uns so abläuft. Die glauben ja, wir sind neutral und dadurch machen wir die ganze Zeit nichts. Aber nein, nein, nein. Wir haben eine Wehrpflicht und die nennt sich Wehrdienst. Wehrpflichtig sind hier in Österreich alle männlichen österreichischen Staatsbürger im Alter zwischen 17 und 51 Jahren. Die Verpflichtung zur Leistung des Grundwehrdienstes besteht bis zum 35. Lebensjahr. Für Offiziere, Unteroffiziere und bestimmte Spezialkräfte endet die Wehrpflicht mit Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden.
Was heißt das eigentlich? Dass du bis zum 35. Lebensjahr, das heißt danach wirst du nicht mehr zum Wehrdienst,
zum Grundwehrdienst eingezogen.
Genau. Dann hast du es überstanden, dann bist du lang genug geflohen von der Pflicht her.
Vom System.
Und die Offiziere, Unteroffiziere und Spezialkräfte, wie ist das gemeint? Als Ausbildungsfunktion? So könnte ich es mir vorstellen. Weiß man nicht.
Ich schüttel den Kopf, ich habe keine Ahnung. Diesbezüglich kann ich leider nicht mal mit Halbwissen aufwarten, weil ich gar keine Ahnung habe. Mir hat die Innerstruktur vom Bundesheer eigentlich nie interessiert. Hat mir viel mehr Spaß gemacht, das ganze System als ein Ganze zu kritisieren.
Ja, ich musste den ganzen Shit ja auswendig lernen.
Du armer, armer Kerl. Na pass auf, dann vielleicht bleibt da noch irgendwas hängen, ja, weil wie du vielleicht irgendwo gelernt hast, ist ja 1936 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt worden. Und ich würde vorschlagen, du bekommst jetzt nochmal einen kleinen Geschichtsunterricht zur Wehrpflicht.
Jawohl.
Da drüben steht nämlich so ein alter Nachrichtensprecher aus den frühen 40er Jahren und der wird jetzt einmal erklären, wie das damals so war.
Hier ist der österreichische Informationsbote mit den frisch angerichteten Nachrichten kurz nach 8. Bei Bei Ausrufung der Republik am 12. November 1918 stützte sich die Regierung auf die Volkswehr, die ansatzweise basisdemokratisch organisiert und von geringer Schlagkraft war. Der Friedensvertrag von Saint-Germain beschränkte das österreichische Heer auf 30.000 Mann, die über keine schwere Waffen und Flugzeuge verfügen durften. Unter dem damaligen Heeresminister wurde das Bundesheer auf der Basis des Wehrgesetzes 1920 durch Anwerbung rekrutiert. Neben dem Schutz der Grenzen konnte das Heer zur Katastrophenhilfe und zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf Beschluss der Bundesregierung zum Einsatz gebracht werden. Angesichts der realen Bedrohung durch Nazi-Deutschland kam es ab 1933-34 zu einer versteckten Aufrüstung und ab 1. April 1936 zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht unter dem Titel der Bundesdienstpflicht, ohne dass dieser Verstoß gegen den Friedensvertrag international kritisiert wurde. Gleichzeitig entwickelte Generalstabschef Alfred Jansa ein Raumverteidigungskonzept, das darauf auszielte, einen deutschen Einmarsch hinhaltend zu bremsen, um internationale Reaktionen zu ermöglichen.
Toll, dass du die Originalaufnahmen gefunden hast. Wahnsinn.
Ja.
Aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert, dieser Plan, so jetzt geschichtlich gesehen.
Das habe ich mir beim Zuhören auch gerade gedacht, ja. Das irgendwie. Aber ja, wie das halt so ist mit so Raumverteidigungskonzepten, die man da halt so schmiedet.
Das ist ja arg, dass jetzt Deutschland wieder überlegt gerade und darüber abstimmen möchte.
Die Wehrpflicht wieder einzuführen?
Ja, ja.
Doch schau, das weiß ich gar nicht.
Ja, das habe ich irgendwo jetzt gehört. Zuletzt aus dem deutschen Fernsehen.
Spannend. Ja, und 1975 war es ja dann so, dass quasi seit dem 1. Jänner 75 können diese sogenannten Wehrdienstverweigerer den verpflichtenden Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigern. Bis vor 75 ist es ja nicht gegangen. Und lustigerweise habe ich ein bisschen recherchiert und was ich nicht wusste, ist, dass es außerhalb vom Zivildienst andere Möglichkeiten auch noch gibt, wie man quasi seine unter Anführungszeichen Wehrpflicht ableisten kann. Wusstest du das?
Prostitution zum Beispiel.
Ja. Prostitution?
Oder nicht?
Zu so einem ähnlichen Thema kommen wir später nochmal.
Okay, da bin ich gespannt.
Ich erinnere dich an diesen Punkt. Kleiner Spoiler in die Zukunft.
Nein, ich wusste es nicht, um es auf den Punkt zu bringen, ja.
Also eben, seit 1975 gibt es den Zivildienst, aber seit 1992 kann man auch Auslandsdienste bewältigen. Das heißt, so quasi so Art Friedensdienste oder Sozialdienste oder Gedenkdienste.
Aha.
Und seit 2013 kann man auch ein freiwilliges Umweltjahr machen. Das dauert 10 Monate und ist quasi auch als Wehrersatzdienst zu absolvieren.
Was ist das? Du hockst in der Wohnung und bewegst dich nicht. Ich habe etwas für die Umwelt getan oder ich bekomme...
Na, genau. Okay. Ja. So wenig CO2 wie möglich ausstoßen. Ich weiß es nicht. Ja, es kann schon sein. Ja.
Na, gute Idee grundsätzlich, also wenn das was Gescheites ist.
Absolut, ja. Und seit 2016 gibt es auch noch das freiwillige Sozialjahr. Genau, es gibt eben neben dem Zivildienst mittlerweile auch noch andere Möglichkeiten, wie man seine Wehrpflicht quasi erledigen kann.
Da wäre es schön an diesem Punkt, dass ihr uns wieder schreibt, ob ihr etwas dieser anderen Dinge genutzt habt da draußen.
Genau, und wie waren denn eure Erfahrungen diesbezüglich? War es sehr langweilig im Umweltjahr die ganze Zeit nur herumzusitzen? Oder?
Ja, aber auf jeden Fall, das finde ich schon mal gut, dass da Alternativen bestehen.
Ja, absolut, genau.
Also ich würde jetzt hier schon eine andere Kategorie kurz reinbringen, nämlich... Also ist ein bisschen irreführend der Titel dieser Kategorie, weil es geht eher um ganz Österreich. Aber die Wiener sind ja ein großer Teil Österreichs.
Und das Zentrum des Universums noch dazu,
und
ne?
Zusätzlich, muss man sagen. Und die beliebtesten überhaupt. Ganz
das sowieso und die freundlichsten.
Von
allen,
ja.
Entschuldigung. Die Wahrheit tut weh, meine Lieben da draußen, aber so ist es halt noch einmal.
Deswegen habe ich mal ein paar Umfragen aus dem Kurier rausgesucht. Also von einem Artikel, der vom Kurier erstellt worden ist.
Aus dem Regierungsblau, ja.
Das ist genau das Regierungsblatt. Naja, es gibt andere Blätter, die sind noch regierungshöriger, glaube ich. Aber ja, man muss ihnen zugutehalten, sie machen so Umfragen. Und sie sind, glaube ich, relativ solide. Ja, bezüglich Bundesheer gab es da Umfragen. Und das fand ich recht interessant. Da gab es nämlich als Ergebnis, dass der Rückhalt fürs Bundesheer bei 69% der Befragten war. Diese Umfrage stand, das hat so Schwankungswerte von 1,7% in beide Richtungen, kann das sein. Also, aber nicht so viel, weil die Umfragen sind meistens sehr gut. 24% der Befragten haben abgelehnt, dass das Bundesheer überhaupt noch existiert. Das ist jetzt recht klar fürs Bundesheer. Dann gab es aber auch die Umfrage, ob das Budget erhöht werden soll vom Bundesheer. Da waren nur noch 57% dafür. Das ist auch schon weniger als im Jahr 2022. Also die Umfrage ist aus dem Jahr 2023. Dann gab es noch die Befragung über den Dienst des Bundesheers in Bezug auf Katastrophenhilfe. Da sagen 81%, das ist super. Da gehöre ich eigentlich dazu, dass die Katastrophenhilfe etwas Gutes ist. Und da wüsste ich jetzt auch so schnell nicht, wie man das ersetzen kann durch gut bezahlte Menschen. Also so richtig harte Katastrophen, Lawineneinsätze und Muren und was auch immer. Und auch noch 53% sind für Einsätze im Ausland, was auch immer das ist. Also ich hoffe, da bin ich nicht ganz sicher, ob das kriegerische Natureinsätze sind oder nicht. Aber ich glaube teilweise schon. Die sind dann halt unterwegs mit anderen Soldaten von anderen Ländern. Dann gibt es 53%, die finden, dass der Grundwehrdienst zu kurz ist. Die jungen Menschen haben das natürlich jetzt anders gesehen, aber die sind da schon mit eingerechnet. Dann finden 59% der Befragten, dass eine Miliz wichtig ist, eine stabile Miliz. Und 53% finden, dass es zu wenig Soldaten gibt. Dann 30% finden, dass die Anzahl okay ist und nur 10% finden, dass es weniger Soldaten sein sollten in Österreich. Die Österreicher sind scheinbar dem Bundesheer recht positiv aufgeschlossen. So wirkt das hier.
Die Österreicher sind halt einfach sehr traditionell. Und das war schon immer so, das brauchen wir immer so und viel wird da, glaube ich, einfach nicht hinterfragt. Ich finde, da kann man gleich sehr gut anschließen zu dem, was ich als Nächstes notiert habe. Damals, eben vor 11 Jahren, gab es ja diese Volksbefragung zur Wehrpflicht in Österreich, wo es darum ging, dass die Österreicherinnen und Österreicher befragt worden sind, ob sie für die Wehrpflicht oder für ein Berufsheer sind. Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich dunkel daran erinnern, ja.
Also ich kann mich auch erinnern, dass ich da sogar zu dieser Volksbefragung gegangen bin und das dann mitgevotet habe.
Ja, ich glaube ich auch, ja.
Aber was ich damals schon in meinem damals aktuellen Kabarettprogramm gesagt habe, zu dem stehe ich immer noch, dass man das dritte Kreiserl gefüllt hat. Die Frage war nicht vollständig.
Auflösung des Bundesheers.
Ja, da ist gestanden, wir wollen ein Bundesheer oder wir wollen ein Bundesheer? Das ist eine merkwürdige Frage. Ich meine halt nur in einer anderen Form. Das eine halt eine Wehrpflicht und das andere mit einem Berufsheer. Aber warum gab es die Auswahlmöglichkeit, wir wollen gar kein Heer nicht? Das verstand ich nicht. Und das verstehe ich eigentlich bis heute nicht.
Wahrscheinlich, weil es keine Option ist für diejenigen, die befragt haben.
Ja, aber das sehe ich ein bisschen anders. Und da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Brauchen wir ein österreichisches Bundesheer überhaupt? Ist es überhaupt notwendig?
Ja, wie ist dein Empfinden? Sag einmal, du tust die ganze Zeit so sagen, nein, was ist los?
Also ich sage es ganz klar, ich sage ganz klar nein. Wir brauchen es nicht, weil das, was wir brauchen in Österreich, ist ganz klar das, was alle sagen, dass das Bundesheer super ist gegen Katastrophenschutz, Katastrophendienst und für Lawinen und für Unglücke, für Überschwemmungen und so weiter. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die gut ausgebildet sind, um da vernünftig agieren zu können. Aber ganz ehrlich, wenn da eine Lawine runterkommt, was machst du mit dem Sturmgewehr? Schießt gegen die Lawine oder was? Das ist ja, was mache ich mit dem Gewehr, wenn die Überschwemmung kommt? Das ist eine völlig vergeudete Ressource, finde ich, dieser Dienst an der Waffe und dieses mit der Waffe agieren zu lernen, da ist viel gescheiter. Ich lerne in der Zeit, wie ich mit Naturkatastrophen umgehe und sie werden von Jahr zu Jahr immer mehr und ich finde, dahingehend sollten wir uns auch entwickeln, dass wir checken, dass wir die Ressourcen dahin verlagern sollten, um die Leute vernünftig auszubilden, damit wir, wenn es Katastrophen gibt, genug Leute haben, die gescheit ausgebildet sind, um zu helfen. Und dafür braucht es kein Bundesheer. Dafür braucht es einen Katastrophenschutz. Und das verstehe ich nicht, dass das so wenig Anklang in der Diskussion findet.
Was empfindest du oder wie stehst du zu Grenzschutz?
Naja, wenn man jetzt sagt, wir nehmen das mit der EU ernst und es gibt eine EU-Außengrenze und wir brauchen unsere österreichische Grenze nicht bewachen, weil die EU-Außengrenze eh von der NATO oder von einem Bündnis da geschützt wird, dann wird das für mein Empfinden reichen. Und ja, auch da kann es sein, dass österreichische Menschen beteiligt sind. Aber dafür braucht es kein eigenes Bundesheer.
Jäger. Du schießt mal auf Jäger zum Grenzheidel.
Die gefreien sich, wenn sie schießen dürfen. Gott, genau.
Das ist
Hauptsache,
so
es bewegt sich. Die Wahrheit tut oft weh, aber es ist einfach so.
Sie schießen ja lieber die eigenen Leute ab. Die anderen Jäger, die ihnen ihr Rotwild wegschießen. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich... Das ist schwierig. Also jetzt mal ernsthaft.
Ja.
Jede andere Armee der Welt würde Österreich sowieso überrennen, außer in den Alpen wahrscheinlich. In den Alpen hat das österreichische Bundesheer irgendwie, glaube ich, mehr Chancen als andere Armeen, weil sie da halt gut ausgebildet sind im Skifahren. Und währenddessen schießen, ich weiß es nicht.
Auch da sind die Schweizer besser.
Aber ich weiß jetzt nicht, weil du gesagt hast, die NATO sitzt dann da irgendwo und dann sitzen irgendwelche Franzosen bei uns im Wald und schützen unsere Grenzen, falls irgendwann mal, keine Ahnung was, das Vatikan uns angreift, weil das ist der einzige
Armee. Aber warum sitzen die bei uns? Was für Grenze? Ich rede von einer EU-Grenze.
Ja,
da braucht ja, wenn ich als EU verstehe, brauche ich an einer österreichischen Grenze niemanden haben, weil da, sobald du in der EU bist, kannst durch und rein und fertig.
Ja, aber so einfach ist es ja nicht.
Kannst dich frei bewegen innerhalb von der EU.
Ja.
Da brauche ich niemanden da sitzen haben, der da seine Zeit vertreibt und solidär spielt.
Ja, wenn es so einfach wäre, Didi, aber so einfach ist es halt nicht, weil innerpolitisch und innereuropäisch läuft nicht immer alles so glatt. Und dann lass uns halt an irgendeiner anderen Grenze, die EU-Grenze ist, also ich meine, das ist ja schon einmal ein anderes Thema, da müssen wir uns auch moralisch drüber unterhalten, was diese EU-Grenzen schützen und was sie schützen dürfen und sollen und für was die EU, wir Europäer zuständig sind, also für welche Schandtaten in unserer Geschichte wir was ausgleichen müssen und so, das ist, finde ich, ein sehr langes und breites Thema.
Ja, darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja, ja.
Ich glaube, weil ich deinen Punkt verstehe und ich glaube, gerade wenn man bei uns in den Osten schaut und mit Orban und so ist es sicher recht schwierig, weil der natürlich, und das werden wir heuer wahrscheinlich auch noch erleben in diesem Superwahljahr, ja, dass der einfach irgendwann die Schleusen aufmacht und unkontrolliert Leute da zu uns nach Österreich reinlässt, ist einfach Punkt 1 so nicht vereinbart worden, Punkt 2 der FPÖ einfach nur in den Karten spielen wird. Aber da denke ich mir, warum hat dieser Typ, dieser Orban, überhaupt die Möglichkeit, das zu tun? Wenn wir uns wirklich als Europa sehen, kann der eine in seinem Land gar nicht diese Entscheidung treffen im Endeffekt, weil das muss Europa regeln.
Ja, das Ding ist halt, dass Europa eine Wirtschaftsvereinigung ist und wir mit Moral und Politik keine echte Vereinbarung haben, also keine echte. Sollten wir haben. Wir sollten als Europa eine gemeinsame Moral- und Politikeinstellung einigermaßen zumindest haben. Also zumindest was betrifft, demokratisch zu bleiben und zu sein.
Aber vielleicht bin ich falsch informiert, aber ich glaube schon, dass es ein Gesetz gibt, das sagt, dass wir eigentlich nur die europäischen Außengrenzen zu schützen haben. Und irgendwann hat irgendwer angefangen, einfach innereuropäisch da auch umeinander zu ballen und Ding. Der arme Selner, der kann nicht einmal nach Deutschland oder in die Schweiz, ständig wieder eingesperrt, der arme. Weißt du, ich habe Mitleid mit ihm. Verstehst du mich? Der arme.
Na gut, aber was machst du, wenn das halt nicht so ist? Das wäre ja schön und gut. Das ist ja ein bisschen utopisch.
Ja, aber sie sich einfach an die Gesetze halten. Die Gesetze durch. Was
meinst du? Durchsetzen, meinst du?
Ich kenne das Wort nicht dafür. Durchsetzen, ja. Genau. Gesetz setzen. Richtig, danke.
Dankeschön, Herr Hörmann.
Natürlich, rede ich sehr einfach und breche es sehr einfach herunter und ist Realpolitik ganz was anderes. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich durch dieses Klein-Klein und dieses du denkst nicht realpolitisch genug und das ist dann ganz anders, völlig aus den Augen verliert, was man Punkt 1 sie überhaupt gemeinsam ausgemacht hat, warum es das europäische Projekt überhaupt gibt und was die Visionen davon eigentlich sind. Und ich finde es nicht gut, wenn wir das immer wieder aus den Augen verlieren. Und ich bin ein großer Fan davon, dass es innereuropäisch es einfach Reisefreiheit gibt und wir uns frei bewegen können. Und ich bin kein Fan davon, wenn wir wieder zu dem zurückkommen, dass wir wieder an den Grenzen sinnlos irgendwelche Leute mit die Quere aneinander stehen haben. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Oder ich wünsche es mir, dass wir das nicht brauchen, sagen wir so.
Wie stehst du zu Terror?
Glaubst du nicht, dass die Vega wesentlich besser ausgebildete Leute hat als das Bundesheer, das einfach die Leute segiert und die sind den ganzen Tag dort ansaufen?
Nein, die Leute segiert, würde ich ja sagen, sind ja die Grundwehrdiener. Die Grundwehrdiener sind tatsächlich bewaffnete Hilfesteller bei Katastrophen. Oder sie sitzen halt ihren Wachdienst ab. Da. Deswegen habe ich damals, glaube ich, auch abgestimmt für die Abschaffung der Wehrpflicht, sondern für ein Berufsheer. Weil ich mir denke, wenn du schon dort bist und Geld verbrauchst, dann solltest du auch wissen, was du da tust. Und wenn dir das in deinem Leben irgendwie Freude bereitet, ja gut, ich fühle mich grundsätzlich wohler, glaube ich, dass es theoretisch irgendwas gibt, das 10 Minuten durchhält gegen irgendeine andere Armee der Welt und ich flüchten kann oder mit dir flüchten kann, weil du hast gesagt, du würdest dich ja eher zurückziehen und nicht eine Waffe in die Hand nehmen, wenn du kannst.
Wenn das möglich ist, ja. Aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Bild von Terror bleiben, dann würde ich mich eher besser beschützt durch die Vega fühlen als durchs Bundesheer. Aber gehen wir mal in die nächste Frage. Ist es aus deiner Sicht gescheit, junge Burschen für bestimmte Zeit aus ihrem sozialen Gefüge oder was auch immer die gerade machen in der Zeit, herauszureißen, um ein halbes Jahr lang beim Bundesheer verweilen zu lassen?
Ich bin da geteilter Meinung, weil ich mir denke, für viele Menschen, für viele jugendliche Menschen ist es nicht schlecht, irgendeine Art, wie soll ich sagen, eine Sozialbildung, sozial ist halt beim Bundesheer schwierig, irgendwas zu lernen, das außerhalb von dem ist, was sie in ihrem Leben bisher kennengelernt haben, weil das Schulsystem ist ja auch im Argen von meinem Empfinden und das habe ich schon in meiner Bundesheerzeit gesehen. Man wird so ein bisschen eingefasst, sagen wir mal so. Also ich meine, wie eingefasst jetzt im Sinne von einem Stein in einem Ring oder so. Also man bekommt so ein bisschen Grenzen aufgezeigt, dass man nicht alles machen kann, was jetzt hart klingt, aber ich finde schon, dass man auch Sozialität ein bisschen lernt. Also ich war ja in einem Saal mit 8, 9 Leuten, glaube ich, da, wo ich bei der Grundausbildung war, und da muss man sich zusammenraufen mit Menschen, die teilweise halt komplett anders sind als du. Und das war schon sehr spannend sozial.
Mhm.
Und auch so ein bisschen Disziplin, früh aufstehen, um 6 aufstehen oder 5:30 oft. Also ich habe eher eine super weichgespülte Ausbildung gehabt im Bundesheer. Ich war ja Wachsoldat dann später und war einen Tag zwei Tage draußen und habe da übernachtet in so einem selbstgebauten Zelt. Also ich war super weichgespült in meiner Ausbildung. Und man schließt auch Freundschaften mit Menschen, mit denen man wahrscheinlich überhaupt niemals Freundschaften schließen würde. Also jetzt gerade habe ich niemanden mehr von damals als Freund, aber trotzdem, also ich war halt auch schon sehr anders. Ich habe halt 6, 7 Jahre lang Theater schon gespielt und kam wirklich aus einem ganz anderen Bereich. Aber trotzdem musste ich mich mit diesem Ding da auseinandersetzen. Und wie auch so Dinge funktionieren, einen gewissen Einblick zu haben in diese ganze Militärwelt. Und ich möchte es nicht missen. Es war mir ein bisschen zu lang und es hat mich ein bisschen rausgerissen aus meinem Theaterschaffen. Das hat mich schon damals ein bisschen geärgert, aber es war auch ein bisschen ein Einblick in eine Welt, die mir damals völlig unbekannt war.
Und wenn wir jetzt sagen würden, es gäbe eine Alternative und es wäre nicht ein verpflichtender Wehrpflichtdienst, sondern ein verpflichtendes Freiwilligenjahr als Alternative.
Also, dass man irgendwas davon macht. Irgendeinen Dienst an der Gesellschaft, ein Jahr lang.
Genau.
Ja, mir ist es zu lang, ein Jahr, muss ich sagen. Also da bin ich nicht wie, was waren es, 59% der Bevölkerung oder so, die sagen, es sollte länger sein, weil ein Jahr ist schon lang, finde ich. Ich finde, 6 Monate ist okay. 6 Monate ist auch lang. Und es ist trotzdem ein ziemlicher Eingriff in dein Sein und in dein Leben. Aber trotzdem finde ich lang genug, um irgendwas mitzubekommen und etwas zu tun, ja. Also ich bin dafür, dass es gleich lang ist.
Gut, okay. Sagen wir nicht, es ist ein Jahr. Dann sagen wir, es ist ein halbes Jahr. Finde ich gut. Und sagen wir, es gibt keine Stellung in dem Sinne, keine Musterung, sondern es ist ganz klar, mit deinem 18. Lebensjahr, egal wo du gerade stehst, machst du ein halbes Jahr irgendwie unter Anführungszeichen einen Dienst an der Gesellschaft. So, whatever, ja. Es gibt in diesem Land genug Bereiche, wo es einfach Leute braucht, die andere Leute unterstützen im Gesundheitswesen, in so vielen Vereinen, in NGOs, in also ich glaube, die Liste ist ja fast nicht enden wollend. Aber einfach, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann mich da davor auch schon ein paar Jahre damit auseinandersetzen, weil ich weiß, das ist für alle verpflichtend ein halbes Jahr, wo ich meinen Beitrag an der Gesellschaft leiste. Und nicht die Zeit einfach so oben sitzen oder so.
Na, ich würde die Musterung dann aber ein bisschen verändern. Ich würde schon eine Art Musterung machen, aber mehr so wie Studienvorbereitung, dass du dir deinen richtigen Aspekt, der dich interessiert, vielleicht suchst. Ein großer Katalog, wo drin steht, was du alles machen könntest.
Mhm. Coole Idee, ja.
Ich meine, mir hat das ja Spaß gemacht, diese Musterung, weil das ist so, da ist wie ein Videospiel, da machst du alle möglichen Sachen und versuchst deinen Intelligenzquotienten herauszufinden und deine Sehschärfe und bla bla bla. Das hat mir ja damals Spaß gemacht. Ich weiß dir nicht, weil du hast da andere Dinge erlebt und sicher viele andere sind auch da anders, aber wie wir festgestellt haben, bin ich ja der Dudenmann, deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich groß reden, befürchte ich. Ja, ja.
Aber da kommen wir noch drauf, ja. Und was hältst du von der Idee, dass man zweimal ein halbes Jahr macht, nämlich einmal mit 18 und nochmal ein halbes Jahr quasi am Ende deiner Karriere oder am Ende deines Berufslebens, sagen wir jetzt, ich traue mir 65 gar nicht aussprechen, weil es finde ich immer noch ein Witz eigentlich. Sagen wir mit 60, ja. Meine Utopie jetzt.
Um was zu machen mit 60?
Um dann mit 60, bevor du in Pension gehst, nochmal ein halbes Jahr ein verpflichtendes Freiwilligenjahr hast. Um mit deiner angesammelten Erfahrung und Lebenserfahrung die Namen in die Gesellschaft einbringen kannst.
Da hätte man das Lehrerproblem gelöst gleichzeitig. Da hätte man für die ganzen Schulen endlich genug Lehrer.
Ich glaube, es würden sehr, sehr viele Probleme damit gelöst werden. Ja.
Aber wo würdest du dir einen sehr wilden Schnitt wahrscheinlich in der Gesellschaft, weil du hast ja dann aus allen Lebensbereichen festgefahrene Charaktere auch. Wo würdest du die gern haben?
Na, überall, wo sie gebraucht werden. Natürlich im Bildungssystem. Ich könnte mir auch vorstellen, als Schnittstelle in der Pflege. Und ich glaube, was es auch sein könnte, dieser Gedanke könnte auch helfen, damit man nicht von jetzt auf jetzt sofort in dieses Pensionsloch fällt. Das ja, es gibt ja viele Leute, die einfach sich sehr über ihre Arbeit definieren und dann, sobald sie in Pension sind, so in so ein Pensionsloch fallen. Und das wäre so ein Soft-Ausstieg, weil du dann nochmal was anders machst, plötzlich ganz andere Eindrücke gewinnst, plötzlich nochmal eine neue Aufgabe in deinem Leben dazu kriegst, auch neue Kontakte knüpfen kannst und so weiter. Mhm. Also klar gibt es natürlich bestimmt Leute, die sagen, nein, ich will dann mehr Ruhe, ich will dann mehr Pension. Aber ich glaube, es gäbe eigentlich viel mehr Leute, die dann sagen, hey cool, ich kann selbst unter Anführungszeichen in dem Alter, wo es heißt, jetzt warten wir nur mehr aufs Sterben, ja, selbst da noch ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft sein. Ich meine das jetzt gar nicht despektierlich oder irgendwie zynisch oder sonst irgendwas, aber das ist doch so ein Spruch, naja, weil du gerade so lachst. Ja. Dieses einfach noch so ein Signal auch an die Leute zu geben, hey, ihr seid noch wichtig für die Gesellschaft, wir brauchen euch noch.
Ich glaube, ich könnte nur damit leben, wenn es optional ist. Ich glaube, dass sich sehr viele nach ihrem Arbeitsalltag sehnen, nach einer gewissen Ruhe. Natürlich nicht alle. ich glaube, da hast du schon recht, dass viele abgefangen würden, in so ein Pensionsloch zu fallen. Aber es verändert sich ja die Gesellschaft auch, weil das, wie ist das, neue 60 ist jetzt, oder neue 30, wie sagt man?
Weiß nicht, gefühlt ist das neue 30, das neue 40 und dann dreht es sich wieder um, oder? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich bin erst einmal 35, ich weiß es nicht, wie es früher war.
Ich weiß nicht, das widerspricht ein bisschen so meinem Freisein-Gedanken und ob das der Gesellschaft dann wirklich so hilft, weil so 60-Jährige sind schon ziemlich festgefahren in ihren Meinungen und in ihrem Lebensstil. Und die dann dazu zu zwingen, ein halbes Jahr irgendwas für die Gesellschaft zu machen, das wäre ein interessantes Experiment. Also das Experiment wäre schon... Wäre schon interessant, aber ich habe irgendwie das Bauchgefühl, das würde nicht funktionieren. Ich weiß nicht.
Ist nur Bauchgefühl oder kannst du das mit irgendwas argumentieren?
Ja, das erste Argument ist eben dieses, mit 60 ist man schon sehr konservativ in seinen Dingen, die man so macht und wie man lebt und wie man die Welt so sieht und man möchte eigentlich Opi sein jetzt zum Beispiel. Ja, und das Reisen ist halt auch so ein Ding, was viele haben. Ich möchte dann mit 60 noch etwas von der Welt sehen. Aber das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ob sich das Arbeitssystem ändert. Und meiner Meinung nach muss sich ja das ändern mit diesen 30 Stunden Vollzeit. Das wäre super. Und dann, also wenn das Arbeitsleben wirklich reduziert ist und man mehr vom frei außerhalb des Arbeitschaffenden leben kann, in seinen besten Jahren, dann kann ich es mir eher vorstellen. Aber ich habe schon so das Gefühl, und es ist noch immer ein Gefühl, dass man nach so einem langen Arbeitsleben keine Lust mehr hat, ein halbes Jahr verpflichtend irgendwas zu tun. Und das fühlt sich dann ein bisschen wie Zwang an Menschen, die eh schon sehr viel für die Gesellschaft getan haben in ihrem Leben. Hm. Das sind so die Hauptargumente. Ja.
Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile wirklich sehr viel um den heißen Brei herum gesprochen. Achtung, Wortspiel. Und deswegen würde ich mal ganz wild eine Kategorie reinschmeißen.
Oh, das ist das beste Rezept der Woche.
Ist ein bisschen absurd, oder? Diese Kategorie bei diesem Thema.
Ja, aber wenn ich ans Bundesheer denke, warum auch immer, korrigiere mich, aber ich denke an Linsen.
Ja.
Und ich verstehe nicht ganz, dass Linsen so oft einen schlechten Ruf haben. Weil ich bin ja ein großer Linsen-Fan. Ich finde Linsen richtig geil. Also nicht nur so Linsen-Laberl. Ich finde, Linsen kann man ganz flott zu einem richtig guten Essen machen. Und jetzt präsentiere ich euch ein ganz einfaches Rezept mit Linsen. Nämlich wir reiben Karotten, Sellerie, Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch und braten das Vollgas an mit Linsen. Tun wir es ein bisschen mit Essig und ein bisschen einer Suppe ablöschen. Würzen es noch ordentlich, wie wir Spaß haben, mit Pfeffer, Salz, anderen Gewürzen oder für die, die ganz arg beieinander sind, vielleicht noch mit einem Suppenwürfel und servieren das mit einem kleinen Klecks veganer Creme Fraiche, machen einen Reis dazu, zack, fertig. Einfach lecker, lecker.
Ah, du magst den indischen Style, also Reis mit Linsen. Das ist ja eher was Indisches, oder?
Ja, aber trotzdem, ich finde, wenn man da vielleicht nur so einen kleinen Kleck Senf irgendwie dazu mischt oder so, jetzt nicht angebraten, aber eher am Ende, dann ist es schon wieder so in der österreichischen Schiene drinnen.
Aber ich weiß leider nicht mehr, weil es schon so lange her ist, was es wirklich gab, ob es wirklich Linsen gab. Aber ich glaube schon ab und zu beim Bundesheer. Aber ich kann mich nur erinnern, dass ich nicht glücklich war mit der Auswahl damals. Ich glaube, es war sehr fleischlastig, bilde ich mir ein. Na dann war das die Kategorie.
Oh, das ist das beste Rezept der Woche.
Ich kann mich nur erinnern, beim Bundesheer, um mit den Anekdoten zu beginnen, so ein bisschen. Ein wirkliches Thema bei uns war Religion. Dass ich eingeschlossen alle ein bisschen neidisch waren, weil die strenge Religion angegeben hatten bei der Stellung, dann frei hatten, wenn die anderen exerziert haben. Die durften dann beten in irgendwelchen religiösen Städten, in welchen auch immer. Das kann ich mich erinnern. Ja, ich habe ein paar Anekdoten so zusammengeschrieben, an die ich mich so erinnere, obwohl es schon so lange her ist. Es fängt irgendwie bei der Stellung an, dass ich glaube, das habe ich beim letzten Podcast schon erwähnt, ich habe probiert, untauglich zu sein, weil ich gesagt habe, ich bin so depressiv. Und dann kam ich auch tatsächlich, weil ich habe bei der letzten Frage geantwortet, haben Sie schon einmal an Selbstmord gedacht? Da habe ich geschrieben, ja, habe ich geschrieben. Oder so. Ich glaube, man konnte auch von 1 bis 5 wählen und dann habe ich irgendwie 2 oder so gewählt. Also ich habe schon öfters daran gedacht, mich umzubringen. Das war eigentlich richtig, was ich dort eingetragen habe, weil das hatte ich ja damals wirklich. Da zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht mehr so gefährdet, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ob ich so richtig irgendwann gefährdet war. Ich hatte auf jeden Fall schon Pläne dazu auch. Also irgendwie war ich schon gefährdet. Hat aber nicht funktioniert. Also ich wurde dann zum Arzt gebracht und der hat mit mir gesprochen und dann hat er mich scheinbar doch für tauglich empfunden. Und bei der Stellung habe ich dann herausgefunden, dass ich auf einem Auge rot-grün schwachsichtig bin. Das war auch sehr interessant.
Aha, ja. Okay. Ja. Das hast du vorher noch nicht gewusst?
Das habe ich vorher noch nicht gewusst. Ich wusste, dass ich schwachsichtig bin auf einem Auge. Also, dass ich, egal was ich drauf tue, Kontaktlinse, Brille, einfach schlechter sehe auf einem Auge. Deswegen trainiere ich das eine Auge auch mein ganzes Leben lang. Also, dass es nicht abstirbt quasi.
Ich weiß.
Und ich nicht zum Schängeln anfange, ja.
Ich kann mich, Entschuldigung, ich muss ganz kurz ausholen. Ich kann mich erinnern, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, wie ich bei dir eingeladen worden bin, hast du mir das erzählt und dann hast du mir gezeigt, wie du das trainierst. Und das war eins der lustigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Das hat immer so, das hat sich so eingebrannt, das haben wir so gemerkt, weil es ist jetzt in einem Podcast sehr schwer zu erklären, aber der Roman hat damals gesagt, und dann trainiere ich so mein Auge und dann schaue ich so und dann schaue ich so und er hat einfach geschaut in eine Richtung und ich fand es uramüsant und richtig lustig.
Man muss umfokussieren für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, von was er spricht. Also man visiert verschiedene Punkte in verschiedenen Abständen an mit seinem Auge und so trainierst du die Muskulatur des Auges. Und das funktioniert bei mir wunderbar. Also ich war wirklich schon schlechtsichtig auf dem einen Auge.
Okay.
Also ich habe sehr kurzsichtig war ich schon und ich habe es dann wirklich täglich trainiert.
Cool.
Und jetzt sehe ich halt trübe, wie das bei der Schwachsicht halt ist, aber ich sehe gute Entfernungen.
Also versteh mich bitte nicht falsch, ich fand es super charmant, ja, aber es war einfach urlustig, wie du mir es gezeigt hast und erklärt hast. Das fand ich sehr unterhaltsam.
Was ich nicht lustig finde, dass die meisten verstehen schwachsinnig oder das daraus machen oder sie verstehen es halt absichtlich. Ich bin leider schwachsinnig auf einem Auge.
Oh Mann. Aber zurück zu deinen Anekdoten.
Ja, sie sind so wild zusammengefasst, weil es eben so bruchstückhaft ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich glaube, im Liegestütz machen, weil ich war ja damals schon Bruce Lee-Fanatiker, habe ich auf den Fingern Liegestütz gemacht und bei einem Liegestütz ist mein Daumen umgeknickt.
Ah.
Und er hat Krach gemacht und das war eigentlich super fürs Bundesheer, weil ich musste nicht alles mitmachen. Also ich habe viele Waffenübungen nicht mitmachen können. Und das, was am tollsten war, es gibt im Bundesheer so einen Tag, wo so ein ET, also so ein Einrückungstermin, also unser Zug oder was das auch immer ist, der wird einer anderen Kompanie vorgestellt und die picken sich dann die Besten raus, um transferiert zu werden in die bessere Kompanie. Und das war die Gardekompanie, die wirklich harten Arschlöcher quasi vom Bundesheer. Sorry, wenn mir jetzt irgendwie von der Garde zuhört, ist es nicht so gemeint, es ist leicht polemisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich sage ich dazu, um das Ganze wieder in eine andere Richtung abzusprechen. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, das war so spannend, weil ich dort stand mit meinen Kameraden und dann kam dieses wirklich, also ein wie soll ich beschreiben, so ein Gesicht von einem Gesicht, weißt du? Die so gefrästes Gesicht mit gefräste Nase, Augen, eine Stirnpartie, wo du denkst, boah, der härteste aller Hunde. Und der hat halt diese Leute rausgepickt. Und der kam zu mir und ich habe ihm scheinbar irgendwie gefallen. Und ist er so 10 cm vor meinem Gesicht und dann schaut er ganz langsam runter an mir und sieht, dass ich einen Verband habe auf meinem Daumen. Und sagst, was ist das? Ich habe mich verletzt. am Daumen. Und dann ist er wirklich weitergegangen zum Glück und hat mich nicht ausgewählt. Und das wäre halt wirklich die Hölle gewesen. Ich habe nur von anderen gehört, die liegen eigentlich den ganzen Tag im Gatsch und robben durch irgendwas durch.
Ja.
Das ist ja die Garde irgendwo in Niederösterreich wäre das gewesen. Und ja, so bin ich dann halt wirklich 6 Monate beim Wachdienst gelandet, der einfach sehr öd war, aber ich konnte dort super trainieren und habe eben 100 Bummerl beim Schnapsen in der Nacht gemacht. Und weil ich auch noch in einer relativ guten Kaserne war, im Arsenal. Und da war es halt wirklich super öd. Das einzige Problem war eben, dass da so doch viele davon von meinen Kommandanten Rassisten waren.
Okay. Ja,
also die wurden scheinbar auch dorthin geschoben. Also so habe ich es gehört zumindest. Und da habe ich dann meine Schwierigkeiten gehabt. Das glaube ich, habe ich auch beim letzten Mal erzählt, dass ich da einmal sogar eine Anzeige erhoben habe mit meinen Wachkameraden und habe offiziell Beschwerde eingelegt, dass ich mit einem Nazi zusammen Dienst verrichten muss. Und der Kommandant, der Kasernenkommandant hat mich dann hinberufen und hat gesagt, naja, das war denn das nötig, Binder? Das hätte man doch auch anders lösen können. Müssen Sie denn eine offizielle Beschwerde schreiben? Ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich es anders lösen kann. Das soll ich zum Kasernenkommandanten gehen und sagen, ja, sorry, ich hätte den gern nicht mehr als meinen Vorgesetzten, der ist als Vollnazi, weiß ich nicht.
Ich glaube, in dem Moment, wo du nicht einfach den Mund gehalten hast, war schon falsch, oder?
Ja, ich weiß nicht, war aber nett. Ich meine, der Kasernenkommandant, der war wirklich nett. Das war so ein süßer, kleiner, mit Brille, schon, ich schätze, um die 60, sehr sympathisch. Also ich muss grundsätzlich sagen, dass ich viele sympathische Menschen kennengelernt habe im Bundesheer, wie zum Beispiel bei der Grundausbildung meinen Gruppenkommandanten. Der ist mir auch bis heute im Gedächtnis geblieben, sehr gut, weil der wirklich süß war. Und der hat sich so interessiert für meine Schauspielerei und hat immer Spaß mit uns gehabt. Und ich habe ihn auch irgendwann gefragt, was machen Sie denn hier? Weil Sie passen überhaupt nicht hinein zum Bundesheer. Und er meinte, ja, aber ich glaube, ich finde halt nichts anderes.
Oh Mann.
Also süß von ihm, ja. Und
das ist voll traurig.
Ja, und habe gesagt, naja, machen Sie doch was anderes. Sie wirken so intelligent und künstlerisch irgendwie von Ihrem Sein her und so. Das, ja, also es auch so sind viele Leute beim Bundesheer. Also ich möchte damit quasi ein bisschen das Bild brechen, dass das lauter Arschlöcher sind beim Bundesheer. Weil ich glaube, viele denken darüber so. Überhaupt, ja, es gab ja so diese klassischen Spielereien, wo man seine Waffe putzen musste und die musste pipi fein sein, weil sonst musste man, keine Ahnung, 5 Stunden exerzieren am Platz und so. Und der war einfach so lustig, weil er halt uns verarscht hat. Aber er hat es fast nicht geschafft, uns richtig zu verarschen, weil er halt immer zum Lachen begonnen hat. Weil da gibt es ja den Trick, man kommt schon mit schmutzigem kleinen Finger hinein und tut dann hineinfahren in die Gewehre und sagt, ah, schmutzig. Und bei mir hat er sich halt wirklich nicht zusammenreißen können und hat mir ins Gesicht gelacht. Und er hat gesagt, ja. Und die anderen im Saal dachten, der wird uns jetzt exerzieren lassen, aber ich wusste schon, na, es wird nicht. Unser Zimmer wird sicher nicht exerzieren müssen. Und wie ich eben vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, diese Gruppendynamik im Zimmer war einfach wirklich spannend. Da waren Charaktere dabei, mit denen ich wirklich nie etwas zu tun gehabt hätte, wenn ich nämlich bei Bundeswehr gewesen wäre. Und das hat mir ein bisschen auch fürs Leben geholfen, dass ich ein bisschen aus meiner Theaterbubble rausgekommen bin. Und was mir auch bis heute hängen geblieben ist, der verarschen mich immer meine Fußballkameraden, weil ich super schnell mich umziehe. Also das ist sicher eine Mischung aus Theater und Bundesheer, aber diese schnell aus- und anziehen und Rucksack packen und so, das habe ich, glaube ich, auch als Einziger so richtig ernst genommen, aber als Challenge, nicht weil ich jetzt Panik hatte, keine Ahnung, ich komme 5 Minuten zu spät zum Appell und bla bla bla, sondern es war für mich alles so eine sportliche Herausforderung. Ich glaube, deswegen habe ich das Bundesheer und die Grundausbildung ganz gut überstanden. Und das, was ich auch noch gerne erzähle, immer meine letzte Anekdote, ist mein Wachkommandant. Das war auch ein Rekrut und das war so ein lieber kleiner Rumäne. Und mit dem hatte ich immer den Radiokampf, weil wenn du 24-Stunden-Dienst hast beim Wachdienst, hörst du halt Radio. Und er hat den schrecklichsten Radiosender von allen. Energy, genau, Energy haben wir immer gehört. Und Energy, damals zumindest, wiederholt nach 5 Songs immer den Song. Und wenn du 24-Stunden-Dienst hast und es ist auch noch Energy-Songs, sind auch noch so unglaublich grauenhafte, bum, 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 also da werde ich wahrscheinlich jetzt auch einige verärgern da draußen, die uns zuhören. Ich finde es schrecklich. Also mir rinnt das Hirn bei der Nase raus, wenn ich das zu oft höre, diese Sachen. Und deswegen habe ich dann, wenn er schlafen gegangen ist, Ö1 aufgedreht und da war Klassik und so schön und tolle Gespräche. Und eines Tages kam er, glaube ich, 20 Minuten zu früh vom Bett zurück und hat sich die Ohren zugehalten und hat gesagt, ah, was ist das? Schalt es ab, schalt es ab. Das war so lustig und abstrakt für mich, weil es war gerade irgendeine schöne Klaviermusik.
Und, super. Ja,
das waren so meine Bundeswehr-Anekdoten, an die ich mich noch erinnern konnte.
Ah, sehr schön. Wir schmeißen noch schnell eine letzte Kategorie für unsere heutige Folge rein. Das ist nämlich
Sprücheklopfer.
Der erste Spruch, den ich gefunden habe, ist: Lieber den Arsch voll Eiter als beim Bundesheer Gefreiter.
Den hast du nur rausgesucht, weil du weißt, dass ich Gefreiter bin. Das ist eine Spitze gegen mich, ich sehe schon.
Aber wie auch immer, ich glaube, das ist nach 22 Folgen endlich mal der erste Spruch, den ich in dieser Rubrik raushaue, der die zum Lachen bringt. Das gefreut mich einmal. Das ist ja mal erfreulich.
Ja, das wollte ich noch sagen, nur ganz kurz.
Ja.
Ich fand dann doch erstaunlich, obwohl mir das ziemlich am Arsch vorbeiging, dieses Bundesheer, dass ich mich trotzdem ein bisschen darüber gefreut habe. Also das hat auch bei mir funktioniert, dass ich ein Sternerl da auf meiner Schulter hatte dann am Ende des Bundesheers. Ja,
da ist mir dann wer, ne?
Na, da ist mir wer, ja.
Sternerl mit der Sicherheitsnadel.
Entwickelt, ja. Na, aber mach weiter mit Gesprächen.
Verzeihung, ja. Das nächste habe ich mir deswegen rausgeschrieben, weil ich sowas Ähnliches selbst mal erlebt habe. Das ist nämlich lustig. Ich spreche Lob aus. Lob. Und das habe ich deswegen so lustig gefunden, weil ich war mal in einer Produktion, in einer Musiktheaterproduktion, wo wir einen Regisseur hatten, der konnte gar nichts Positives sagen. Und das war ein bisschen, naja, wollen wir mal positiv bleiben und sagen, gar nicht mal so ein netter Typ. Ja? Und der ist irgendwann einmal von seiner Regieassistentin dann doch in die Mangel genommen worden und gesagt haben, hey, du, das ganze Ensemble leistet wirklich großartige Arbeit und du hast noch kein einziges Mal irgendwie gelobt. Das wäre jetzt wirklich, wirklich angebracht. Ja? Und dann hat er gesagt, man hat mir gesagt, ich lobe das Ensemble zu wenig. Deswegen loben, loben, loben. So, und jetzt zur Kritik.
Schön.
Das fand ich noch schlechter, weil es nicht einmal lustig war im Vergleich zu ich spreche Lob aus Lob. Das ist wenigstens lustig. Also.
Das erinnert mich an Menschenfeind, da hat auch ein Kollege gesagt, ich habe ein Sonett mitgebracht. Es ist ein Sonett. Verstehst du?
Das finde ich sehr lustig. Und ich habe vor einer Stunde auf Facebook noch ausgeschrieben, was waren eure ärgsten und lustigsten Sprüche beim Bundesheer, und ich freue mich gerade total, weil es kamen drei Antworten und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Vielen Dank an euch drei lieben Menschen, die ihr das geschrieben habt. Nämlich, der erste schreibt, können Kontakt mit Feind nicht halten, sind in nasser Furche stecken geblieben.
Ja, das gefällt dir bitte, du Schwernl.
Das ist lustig. Der zweite Spruch ist, der Typ sagt, jawohl. Der Ausbildner sagt, wenn du jawohl sagst, heißt das so viel wie leck mir in den Arsch. Sagt er, ich, stimmt.
Sehr schön. Der hat dann sicher das Klo schrubben müssen mit der Zahnbürste, mit seiner eigenen, die er weiterverwenden muss.
Genau, ganz genau so. Genau. Abwechselnd Klobrille, Klo, Innenseite und dann die Zähne, genau.
Wieder Zähne putzen!
So, und jetzt befreie ich gleich von der Rubrik Sprücheklopfer mit dem letzten Spruch. der Rekrut mit Migrationshintergrund sagt, du Oberleutnant, und der Oberleutnant sagt, Rekrut, ich bin eine Respektsperson, du musst mich per Sie ansprechen. Na, 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 sie ist Frau, du bist Mann mit Guratz. Das ist auch süß eigentlich.
Da erinnere ich mich auch an gewisse Sprachbarrieren beim Bundesheer. Ja, das war die Kategorie.
Sprücheklopfer.
Ja, danke an deine Freunde, die da was gepostet haben unter deinem Kommentar.
Ja, ich bin auch sehr ganz schön. Happy, ja. Also ich würde noch gern, weil, wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon erzählt, ich war ja nicht beim Bundesheer, weil ich war untauglich und bei meiner Stellung wurde mir gesagt, dass ich eigentlich fliegertauglich wäre, aber ich war zu klein. Ich war ja extrem spätpubertär und bin erst mit 18 dann noch 21 cm gewachsen und war bei meiner Musterung 1,49 groß und hatte wirklich sehr wenig Kilo, sagen wir mal so, und da gab es diese Boxershorts, die man da anziehen musste und diese Schlapfen. Und diese Boxershorts ist mir die ganze Zeit so runtergerutscht, weil sie einfach zu groß war, die kleinste, die sie dort gehabt haben. Die habe ich immer so halten müssen. Und auch die Schlapfen, das war mir viel zu groß. Ich habe damals ausgeschaut wie so ein Elfjähriger. Und bei dem letzten Gespräch hat mich dieser Typ dann reingeholt und gesagt, Herr Hörmann, Sie sind 1,49 groß. Sie wiegen 38 Kilo. Was wollen Sie beim Bundesheer? Wissen Sie, wir machen Märsche. Märsche mit 20 Kilo Sackerl hinten drauf, die sind schwer. Wie stellen Sie sich das vor? Da können Sie ja nicht mitgehen. Ich schreibe Ihnen untauglich. Wir haben Nuller geschrieben und ich war untauglich. Es war sehr, sehr schön. Aber die noch absurdere Geschichte kam von einem Freund von mir.
Ich möchte trotzdem mal Film drüber drehen, Didi. Ich sag's jetzt, wie es ist. Nachdem ich das jetzt, ich möchte nach Eismeier, möchte ich die Dieter Hörmann beim Bundesheer drehen.
Ja, also meine Stellungsgeschichte, um sie nicht ganz auszuholen, es war absurd, weil ich habe damals schon gemerkt, ich könnte mit dieser Pseudo-Autorität nicht ein halbes Jahr dealen. Das wäre ganz schlimm für mich. Ich habe dort von der ersten Sekunde an gespürt, wenn ich zum Bundesheer müsste, ich würde in einer Tour stehen oder wie heißt das, Strafexerzieren, laufen um einen Block und ich hätte nicht aufgehört. Freche, also so Pseudo-Autoritäten, damit tue ich mir einfach super schwer und in dem Alter noch zehnfach so schwer. Also das wäre ganz schlimm für mich gewesen. Das war schon richtig, ja, dass ich bei diesem Verein nicht dabei war. Aber ich möchte noch ganz kurz von einem Freund von mir erzählen und das ist eine wahre Anekdote, der auch tauglich sein hätte müssen und der, wie heißt der Typ, der dann schreibt, tauglich oder nicht tauglich, wie heißt der, Ober, Über,
Arzt,
Super, wie?
Ich glaube, das ist der Arzt.
Arzt, Obst, Probst der Arzt, ja, oder Leutnant, was auch immer, der Typ, der halt dort sitzt, hat ihm gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass er jetzt untauglich sein könnte, wenn er ihm jetzt dann bloßt. Und mein Freund war dann untauglich. Und auch das ist das Bundesheer.
Naja, eigentlich ein schönes Schlusswort gehabt. Und er war dann untauglich. Wenn ihr ähnliche Geschichten uns mitteilen möchtet, dann bitte schreibt uns doch. Dann machen wir doch noch eine zweite Bundesheer-Folge, wenn ihr auch solche netten Anekdoten habt. Ja, sonst hat es mich sehr gefreut, mit dir über das Bundesheer zu reden.
Ja, danke. Mir auch. Und ich finde es schön, dass du auch so viele positive Erlebnisse teilen konntest. Das hat mir wirklich ein bisschen eine neue Sichtweise aufs Bundesheer gegeben. Das finde ich sehr, sehr schön. Danke, Roman.
Ja, gerne. Ja, es klingt so positiv, aber ich habe jetzt nicht dieses super negative Bild. Vielleicht klingt das so positiv, weil du das negative Bild hast.
Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da draußen junge Burschen seid, 16, 17 und so, und irgendwann einen gelben, michtelten, dünnen Zettel ins Haus geflattert bekommt und eigentlich überhaupt keine Lust habt, zum Bundesheer zu gehen und vielleicht auch für euren Lebensweg schon genau Bescheid wisst, dass ihr was anderes machen wollt und auch keinen Bock habt auf Zivildienst, dann
gibt es ein Lied jetzt für euch.
Genau, gebe ich euch noch eine Anleitung mit an die Hand. Und auch diese Anleitung ist lustigerweise schon, ich glaube, 12, 13 Jahre alt. Herr, hey, ich sag's dir, die Zeit vergeht. Wir werden nicht jünger, Roman. Es ist unglaublich. Ja. Und damit wünsche ich euch mit dieser schönen Betriebsanleitung noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Leben, viele Bussis.
Bis zum nächsten Mal, Freunde da draußen.
Bis zum nächsten Mal, Papa.
Wenn da das Bundesheer den Stellungsbescheid schickt, dann denk da nicht, fuck, jetzt bin ich gefickt. Na, chill, Alter, nirgends musst hin. Na, 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 brust dich nicht, Alter, die kriegen dich nie. Hau am Weg, 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 hau am Weg. Genetik, geh nicht hin, 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 geh du nicht hin. Kommt's in der Mond, dann denk nimmer drauf, oder noch besser, scheiß einfach drauf. Heuer weg, geh nicht hin. Wenn so weit ist, kann's sein, dass die Alben ansichieren und die fragen, wo's bist und die noch telefonieren. Chill, Alter, lass da ruhig Zeit, ha, grunst dich nicht, Alter, wenn's wieder leid. Heb nicht an, 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 heb gar nicht an. Flicke auf, 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 flicke auf. Wenn sie noch immer wer mögt, sag sie, haben sie verwöhnt oder noch besser. Heb nicht an, flicke auf. Wenn's bei dir klopft und rast, steht die Kieberei und schreit aufmachen, Militärpolizei. Chill, Alter, mach einfach nix, na, brunst dich nicht an, Alter, das sind nur Tricks. Mach nicht auf, 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 mach gar nicht auf. Sei nicht da, 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 sei gar nicht da. Lass die dort steht, ich werd nicht wieder gehen, weil irgendwann wird's einer zu spät. Heu am Weg, geh nicht hin, heb nicht an, ich geh auf, mach nicht auf, sei nicht da, die kriegen die nie. Heu am Weg, geh nicht hin, heb nicht an, ich geh auf, mach nicht auf, sei nicht da, die kriegen die nie. Weil irgendwann wird's einer zu blöd.